Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Schwerpunkt unserer Sendung ist das neue Fußballstadion Hardturm. Wie sieht es konkret aus? Wie stehen die Chancen, dass der Traum in Erfüllung geht? Und was sagen die beiden Präsidenten vom FCZ und von GC zum neuen Stadion? Dann der Universitätsrat steht hinter der Kündigung von Christoph Mörgeli. Das Telekom-Unternehmen Sunrise muss weiter Stellen abbauen. Und später, schon fast vergessen, jetzt wieder in der Flasche, Svivi Gola, Schweizer Cocky, feiert sein Revival. Das Wetter am Morgen ist es im Flachland grau und trüb, in der Höhe schön und blau. Die Temperaturen liegen bei 9 Grad. Am Mikrofon Margrit Meier. Gibt es eins oder gibt es keins? Nach einem jahrelangen Hin und Her soll es jetzt doch eins geben. Ein Fußballstadion im Hardturm. Der Zürcher Stadtrat hat heute das Siegerprojekt präsentiert. Eins, das viel bescheidener ist und kleiner als das erste Projekt von 10 Jahren. Und eins ohne Schattenwurf. In den neuen Varianten sind ein Restaurant geplant, 2 Fanlokale, 15 Logen und Platz für bis zu 19'500 Fußballfans. Simona Gaminada.
Das Siegerprojekt mit dem Namen Hypodrom soll ein Wahrzeichen werden für Zürich. Das hat der Baustadtrat André Odermatt angekündigt und im gleichen Zug gerade noch gesagt, warum das Siegerprojekt vom Aargauer Architekturbüro Burkhard Meier für ihn das perfekte Fußballstadion ist.
Wir haben einen ganz hervorragenden Innenraum, also einen richtigen Fußballkessel. Man ist ganz nah am Fußballfeld. Das ist das erste Kriterium. Das zweite ist, wir haben ein Stadion, das sehr gut ins Quartier rein auch passt. Es nimmt so das Dichten eigentlich auf, das Kompakte. Und das ist so der zweite Grund gewesen, dass wir sehr ein gutes Tor zu Zürich West haben und auch einen Schlusspunkt von Zürich West.
Bis zu 19'500 Fußballfans hätten im neuen Stadion Platz. Für internationale Spiele gibt es 16'000 Sitzplätze. Im Vergleich mit anderen Fußballstadien in der Schweiz sind 16'000 Sitzplätze aber eher wenig. Nochmal der André Odermatt.
Man muss ganz klar sehen, wenn man die heutigen Zahlen anschaut, die Klub haben, im letzten Grund, wenn man noch ein bisschen sagt, dass noch ein bisschen mehr könnte generieren mit einem wirklich guten Fußballstadion, dann langt das.
Das neue Stadion wird 150 Millionen Franken kosten. Dazu kommen noch weitere 80 Millionen Franken fürs Land oder den Abbruch von Bauten, die heute auf dem Areal stehen. Neben dem Stadion will die Stadt auch eine neue Wohnsiedlung auf dem Hardturm-Areal bauen. Gut 150 Wohnungen sind geplant, vor allem für Familien. Im Frühling will das Stadtparlament über die alles in allem 230 Millionen Franken fürs Stadion und 103 Millionen Franken für die Wohnsiedlung beraten. Das letzte Wort in dieser Sache hat aber das Zürcher Stimmvolk. Das soll dann voraussichtlich nächstes Jahr über die beiden Projekte abstimmen. Und falls alles so läuft, wie sich das der Stadtrat ausgemalt hat, dann wird im Sommer 2017 das erste Spiel im neuen Stadion abpfiffen.
Abpfiff im neuen Stadion Hardturm soll also 2017 sein. Bis es so weit ist, gibt es aber noch ein paar Hürden zu nehmen. Und zwei der grössten Hürden sind die beiden Volksabstimmungen für den Kredit vom Stadion und für die Wohnsiedlung mit Kosten von alles in allem 330 Millionen Franken. Simona Gaminada hat mit dem Zürcher Finanzvorsteher Martin Vollenweider geredet.
Zürich als grösste Stadt der Schweiz kriegt ein Stadion mit nur 16'000 Plätzen. Ist das nicht ein bisschen klein für die Stadt?
Also es sind 16'000 Plätze für die internationalen Spiele. Das ist das Minimum, das es braucht, wenn man in ein Champions League Halbfinale kommt. Das sind wir, glaube ich, noch gar nie gewesen, wenn ich mich richtig mal besinne. Und das Zweite ist, für die nationalen Spiele sind 19'500 Plätze vorgesehen. Wenn ich das mit den Durchschnittszahlen der letzten Jahre anschaue, haben wir doch noch ein sensationelles Aufwachspotenzial. Und mir wäre es eigentlich lieber, wir hätten 10-mal im Jahr ein ausverkauftes Stadion, als bis jetzt jeweils ein Viertel leer.
Herr Vollenweider, wie gefällt Ihnen denn das Stadion, das Projekt, das jetzt gewonnen hat?
Mir gefällt es außerordentlich gut. Es ist ein super Stadion, sehr schön. Es ist auch ein paar gute Bezug gelungen mit der Wohnsiedlung nebendran. Die beiden Projekte ergänzen sich vorzüglich. Ja, man kann eigentlich nur sagen, wenn das jetzt nicht gemacht wird und nicht gebaut wird, dann kann man uns nicht mehr helfen in der Stadt Zürich.
150 Millionen soll das Stadion dann kosten. Ein realistischer Betrag?
Ja, sehr realistisch. Ich glaube, man hat das ja auch immer noch mal durchgestrahlt. Ich würde fast die Hand ins Feuer legen, dass die 150 Millionen am Schluss so abgerechnet werden.
Da Das Stadion, das wird dann jährlich 9,1 Millionen kosten, um das zu mieten. Wer zahlt da die 9,1 Millionen? Wer zahlt die Mietkosten?
Also die Betriebsgesellschaft muss die Mietkosten zahlen und wir beantragen einen Beitrag, einen Betriebsbeitrag von maximal 8,3 Millionen, weil die beiden Clubs werden zwischen 3 bis 5 Millionen daher können tragen, gemäss Businessplan. 3 Millionen für mich die untere Grenze, weil das ist etwa das, was sie jetzt schon zahlen für den letzten Grund. Und wenn sie natürlich das können erfüllen können, was sie selber sagen, der Kneppe geht so von 15'000 Zuschauern aus und ich gehe von 10'000 Zuschauern aus, dann muss ich sagen, dann können sie mehr zahlen. Wir haben uns entschieden, 8,3 Millionen zu beantragen, weil das ist der richtige Weg.
Der Stadtrat Martin Vollebide hat es angesprochen. Die Hauptmieter und die Hauptnutzer vom neuen Stadion sind die beiden Zürcher Fußballclub FC Zürich und GC. Und bei denen ist die Freude und Begeisterung gross. Der Roland Wermelinger hat sich nach der Stadionpräsentation mit den beiden Clubpräsidenten, dem Anki Lokanippa vom FCZ und dem André Dosé von GC, unterhalten.
Herr Dosé, Herr Canepa, das neue Stadion, das ihr jetzt hier heute vorgestellt habt, zuerst einmal, wie gefällt es euch überhaupt?
Ja, mir gefällt es natürlich sehr, sehr gut. Ich bin auch in der Jury dabei und habe, glaube ich, maßgeblich auch ein bisschen geholfen, dass das Stadion gewonnen hat. Ich denke, wir sind alle sehr, sehr zufrieden. Auch alle Jurymitglieder haben praktisch einstimmig das Stadion gewählt. Also es gibt eine schöne Sache, eine Sache auch, die man so in der Schweiz bis jetzt noch nicht gesehen hat.
Herr Dose hat vorhin gesagt, es sei auch von GC von Anfang an der Favorit gewesen, für den FCZ auch.
Ja, 100%.
Jemand, der es jetzt nicht sieht, wie sieht das aus?
Das ist der Eingang zu Zürich. Dort fahren 100'000 Leute oder 1 Million Leute jeden Tag durch. Es muss etwas darstellen, es stellt etwas dar. Innen ist es ein echtes Fußballstadion. Die Rampen sind steil, die Sitze sind steil angeordnet. Man ist sehr, sehr nah am Feld. Es wird auch akustisch, wie es dort innen wirklich eine gute Stimmung geben.
Es hat vor allem natürlich für mich so eine italienische Ausstrahlung, so ein bisschen römisch-amphitheatermässig. Es ist Mauerwerk, es ist von außen nicht auf den ersten Blick als Stadion erkennbar. Es passt auch sehr gut dort in die Umgebung hinein.
Es kommt nicht protzig daher, aber stellt trotzdem etwas dar. Und es gibt ja so Beispiele im Ausland. Wenn Sie in Bernabeu vorbeifahren, sehen Sie kaum, dass dort ein Stadion ist. Und trotzdem, wenn man anschaut, stellt es etwas dar.
Das ist ganz anders, wenn man andere Modelle anschaut. Hier. So ein bisschen etwas wie eine neue Zürcher Bescheidenheit auch.
Nein, es hat nichts mit Bescheidenheit zu tun, sondern es ist wirklich etwas, was mir einfach optisch sehr, sehr gut gefallen hat.
Ist es nicht aber dafür einfach zu klein? 16'000, wie man sitzt, sonst sind es knapp 20'000, aber für die Ansprüche, die ja der FCZ und GC langfristig hat, zu klein.
Ja gut, also wenn ich dann muss darüber nachstudieren, dass wir nicht mehr alle Zuschauer ins Stadion bringen, dann haben wir sehr, sehr viel richtig gemacht. Also im Moment ist das Stadion sicherlich gross genug für Länderspiele und wenn Zürich mal ein Champions League-Final kriegen würde, dann ist es natürlich zu klein, aber es ist nicht auf das ausgelegt, sondern es ist auf Bedürfnis von beiden Clubs ausgelegt.
Nein, da muss man auch sehen. Ich meine, wir träumen ja von Zuschauerzahlen wie in Basel, Bern, Luzern und St. Gallen. Ich meine, Basel hat einen Zuschauerschnitt von 28'000 und mehr vom FCZ im besten Jahr 2009 haben 12'300 Zuschauer gehabt. Natürlich hoffe ich und ich gehe auch davon aus, dass wir mit einem reinen Fußballstadion Zuschauerzahlen sicher können massiv erhöhen können. Aber dass wir da im Schnitt 30'000 können erreichen, ist leider nicht realistisch.
Jetzt müssen Sie, Herr Canepa, aber zum Herrn Dosé zügeln. Der FCZ zu GC zügeln, das ist noch bitter.
Nein, das ist überhaupt nicht bitter, das ist überhaupt kein Problem. Ich denke, wichtig ist, dass wir ein gemeinsames Stadion haben, wo wir beide daran Freude haben. Das ist eine Win-Win-Situation. Ich meine, wir sind auch schon 2 Jahre lang im Hartum gewesen. 2006, 2007 sind dort Meister geworden. Ich weiss auch, dass die Fans gar keine Freude hatten am Anfang. Heute schwärmen wir all davon, weil es halt auch in einem Fußballstadion eine ganz andere Stimmung, ein anderes Ambiente hat. Und wo das schlussendlich stark und was jetzt da für Kieselsteine unter dem Stadion sind, das ist für mich nicht relevant. Und ich denke, das gibt auch kein grosses Problem.
Ist es eigentlich für euch zwei noch schwieriger? Jetzt, ihr sind jetzt verdammt dazu, Hand in Hand für das Stadion zu werben, oder?
Ja, verdammt sind wir gar nicht. Wir haben die Chance, jetzt ein irrsinnig gutes, ein super Projekt können zu realisieren. Und das ist eine Freude und das machen wir sehr, sehr gerne. Und ich habe grossen Respekt vor der Abstimmung. Da müssen wir viel leisten, wir müssen die Leute können überzeugen. Aber ich gehe davon aus, dass das uns wird gelingen.
Respekt aber auch von dem Modell. Eine Stadt, zwei grosse Club, ein Stadion. Die Rivalität lebt ja auch davon, von diesen verschiedenen Daheim, von früher her, Letzigrund und Hartturm. Ist das nicht auch noch eine Herausforderung, trotz allem?
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Nur mal, also, wir hassen uns zwar wie die Pest, gell, André? Nein, im Ernst, meine, seit Jahren arbeiten wir in vielen, vielen Bereichen und Themen sehr, sehr eng zusammen. Im Übrigen werden auch die Fans ihre eigenen Sektoren haben. Die einen sind in der Südkurve, die anderen sind in der Nordkurve. Das ist alles so vorgesehen.
Das ist für mich eine schlichte Frage von der Vernunft. Wenn man mit der öffentlichen Hand teure Infrastruktur baut, muss man es so bestmöglich ausnutzen können.
Ein bisschen einfacher macht es wahrscheinlich auch, der Hartturm bleibt nicht Hartturm. Mindestens der Name nicht.
Der Name wahrscheinlich bei unseren Hardcore-Fans, der wird immer irgendwo rum sein, aber das Stadion wird einen neuen Namen kriegen. Es ist auch nicht mehr das Wankdorf-Stadion in Bern, es ist Stade de Suisse, das ist mittlerweile auch ein Begriff geworden. Das muss einen neuen Namen bekommen, eine neue Identität.
Etwas noch zu den Finanzen. Zürich zahlt und vermietet euch denn 9,1 Millionen, jetzt kommt aber 8,3 kommen zurück. So als Defizitgarantie gibt 800'000 durch 2, das ist tragbar, da haben wir aber sehr gut verhandelt.
Nein, also erstmal kann man die Zahlen heute und jetzt auch noch nicht, wie soll ich sagen, für 100% bare Münze nehmen, weil die Stadt hat sehr, sehr konservativ gerechnet.
Immer noch, die erfahren gut so.
Ja gut, wir müssen das im Detail ausschaffen. Und wir haben immer gesagt, beide Clubs, wir müssen in diesem Stadion zwingend mehr Erträge können generieren.
Zum Schluss das Eröffnungsspiel 2017, was macht das eigentlich? Gemischte Mannschaft.
Also wir werden, das kann ich wahrscheinlich schon organisieren, über die Liga, dass wir Spielplan und so tun, ein bisschen steuern oder gestalten, dass wir mit dem Derby anfangen könnten.
Das wäre genau das, was wir auch im Kopf hätten. Und das wäre natürlich gut. Das gibt dann auch den nötigen Druck, dass es baulich eben genau dann muss fertig sein.
Der GC-Präsident André Dusé und der Anki Loganippa, Präsident vom FC Zürich, zum geplanten Stadion Hartturm. Das Gespräch geleitet hat der Roland Wermelinger. Wie das neue Stadion Hartturm aussieht, das auf unserer Internetseite regionaljournal.ch. Der Universitätsrat findet es richtig, dass die Uni Zürich den Christoph Mörgeli entlassen hat. Zu diesem Schluss ist die oberste Aufsicht der Unileitung in einer außerordentlichen Sitzung gekommen. Der Grund der Kündigung, dass nämlich der SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli als Konservator vom Medizinhistorischen Museum ungenügend geschaffen hat, könne er nachvollziehen, sagte Sebastian Brändli vom Universitätsrat. Er fordert aber auch, dass die Uni ihre Lehre zieht aus diesem Fall.
Es fängt bei der Kommunikation an. Wir haben das Gefühl gehabt, dass die Kommunikation zögerlich und vielleicht wenig offensiv reagiert hat. Da möchte man auf jeden Fall Verbesserungen herbringen.
Der Christoph Mörgeli selber akzeptiert seine Entlassung nicht. Er hat Rekurs eingelegt. Das Telekom-Unternehmen Sunrise streicht Stellen im grossen Stil. Betroffen sind 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem beim Hauptsitz Zürich. Wie viele Personen definitiv entlassen werden und wie viele Stellen durch natürliche Abgänge können gestrichen werden, das ist noch nicht klar. Sunrise streicht das Jahr zum zweiten Mal Stellen. Schon voran sind 170 Stellen abgebaut worden. Auch jetzt hat Sunrise keine andere Möglichkeit mehr gesehen, sagt der Mediensprecher Tobias Kischner.
Es ist ein Entscheid, der uns sehr schwer gefallen ist, aber wir haben gesehen in den vergangenen Monaten, dass der Schweizer Telekom-Markt sehr hart umkämpft ist. Wir haben in den vergangenen Monaten auch einige Massnahmen umgesetzt, um uns schlanker aufzustellen, um die Strukturen effizienter zu gestalten. Und letztlich hat man aber gesehen, dass ein Stellenabbau unumgänglich ist.
Die Gewerkschaft bedauert den Entscheid, hat aber auch Verständnis dafür. Bei der Telekommunikation gäbe es einen ruinösen Preiskampf. Darum sei der Stellenabbau nachvollziehbar. Der Hafenkran am Zürcher Limmatquai kommt so gut wie sicher. Auch Volksinitiativen können das umstrittene Kunstprojekt nicht mehr stoppen. Das schreibt der Zürcher Stadtrat in einer Mitteilung. Die Volksinitiative Hafenkräne Nein, die die SVP und die junge FDP einreichen wollen, würde jetzt mit dem geänderten Titel gesetzlich verheben. Der erste Titel hätte suggeriert, dass es um das Kunstprojekt Zürich Transit Maritim geht. Das sei aber vom Gemeinderat bewilligt und könne nicht mehr verhindert werden, so der Stadtrat. Eine allfällige Volksinitiative würde künftige solche Projekte betreffen. Entlastung für den Freddy Hafner im Zusammenhang mit dem Fall Neff. Der Journalist Karl Wild hat heute vor dem Obergericht deutlich gemacht, dass er die entscheidenden Dokumente, die zum Rücktritt vom ehemaligen Armeechef geführt haben, nicht vom Freddy Hafner bekommen hat. Der Freddy Hafner ist im März 2009 verurteilt worden wegen Amtsgeheimnisverletzung. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Sonja Schmidmeister.
In gut zwei Wochen wird die Sache vor dem Obergericht neu verhandelt. Es geht dann, 3,5 Jahre nach dem Schuldspruch, nochmal um die Frage, ob der heute pensionierte Stadtpolizist Freddy Hafner das Amtsgeheimnis verletzt hat oder nicht. Schon heute ist aber ein wichtiger Zeuge dazu befragt worden, der Journalist Karl Wild. Ihm nämlich soll der Freddy Hafner dortmal die geheimen Dokumente übergeben haben, die die Sonntagszeitung dann veröffentlicht und damit den Fall Neff ins Rollen gebracht hat. Der Karl Wild ist überzeugt, dass der Freddy Hafner zu Unrecht verurteilt worden ist und darum hat er jetzt auch geredet. Vor dem ersten Prozess hat er gar nichts gesagt, er hat sich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht gestützt. Heute aber hat er ein paar Mal betont, die entscheidenden Informationen habe er ja schon gehabt, bevor er den Freddy Hafner in dieser Sache kontaktiert hat. Und der habe auch gar nicht wollen über den Fall reden. Wenn es nicht der Freddy Hafner war, dann muss es eine andere Quelle geben. Die hat der Karl Wild aber durch alle Böden durchgeschützt. Über wegen dem allenfalls noch einen Buss überkommt, ist noch offen. Offen ist auch, ob das Obergericht durch die Aussagen jetzt zum Freispruch kommt oder nicht. Das kommt dann aus am Prozess.
Die Altersheime der Stadt Schaffhausen werden ab 2013 teurer. Pro Tag gehen Taxen durchschnittlich 2 bis 4 Franken auf, je nach Heim. Die Erhöhung der Taxen war angekündigt. Der Schaffhauser Stadtrat hat 2007 entschieden, dass die Taxen der städtischen Altersheim kontinuierlich dafür leicht ansteigen sollen und nicht in einem Schritt und dafür massiv. Das Hallenstadion Zürich AG übernimmt das Zepter bei den Rock- und Pop-Konzert. Ab 2014 bestimmt das Hallenstadion selber, was für Konzerte im Hallenstadion durchgeführt werden. Konzertagentur Good News verliert so ein Monopol im Hallenstadion, soll aber der wichtigste Konzertveranstalter bleiben. Wie die Hallenstadion AG mitteilt, will sie einen ausgewogenen Mix von Konzerten präsentieren. Good News hat seit den 60er Jahren mehr als 1000 Konzerte im Hallenstadion durchgeführt. Der FCZ-Stürmer Josip Drmić ist für 2 Spiele gesperrt. Der Disziplinarrichter der Super League hat den Stinkfinger im Spiel gegen Lausanne am letzten Sonntag als grobe Beleidigung der Spieler und der Zuschauer gewertet. Weil der Schiedsrichter den Vorfall nicht gesehen hat, ist eine nachträgliche Sanktion noch möglich gewesen. Der FC Zürich ist nicht einverstanden mit dieser Sanktion und hat eine Beschwerde eingereicht. Sie hören das Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Es ist 13 Minuten vor 6. Der Ferdi Kübler und Hugo Koblet haben es nach den Velorennen getrunken. Und überhaupt, jeder ältere Schweizer und jede ältere Schweizerin erinnert sich daran. Als Vivi Gola, Schweizer Cocky aus Eglisau. Fast 50 Jahre lang hat man es in jeder Beiz bekommen. Mitte 80er Jahre ist es dann plötzlich spurlos verschwunden. Und jetzt ist es wieder da. Vor 2,5 Jahren haben 2 Idealisten das Vivi Gola neu aufgelegt. Der Michael Ganz ist nach Eglisau gefahren und hat sich die Vivi Gola-Story erzählen lassen.
An dem Morgen schmeckt das Städtli Eglisau nach Kaffee. Im Vivi Café an der Untergasse wird heute nämlich Kaffee geröstet. Die Maschine läuft auf Hochtouren und die Kaffeebohnen werden braun und brüner. Der Vivi-Kaffee ist das neueste Angebot von Stefan Vorer und seinem Team. Ein bisschen älteres Produkt, das dem Vivi-Kaffee den Namen gegeben hat. Das Vivi-Cola.
Vivi-Cola ist das älteste Schweizer Cola, das es gegeben hat von 1938 bis 1986. Es war lange Zeit das meistverkaufte Süßgetränk in der Schweiz. Einfach die Alternative zu der Konkurrenz aus dem Ausland.
Erklärt Stefan Vorer und sagt auch gerade, was Vivi-Cola von dieser Konkurrenz unterscheidet.
Es ist eigentlich ein bisschen limonadiger, es ist ein bisschen leichter als Coca-Cola oder andere Colas. Eben, es ist ein Schweizer Cola.
1938 hat die Mineralquelle Eglisau das Schweizer Cola lanciert. 1949 hat man schon Tour de Suisse gesponsert. Und 1960 hat das gerippelte Vivi Cola Fläschli einen Designpreis gewonnen. Aber 1986 ist die Konkurrenz von Gocci und Pepsi zu gross geworden und die Eglisauer Marken ist eingegangen. Stefan Vorer, sein Cousin Christian, der in Eglisau und darum auch mit dem Vivi Gola aufgewachsen ist, sein Cousin hat den Verlust irgendwie nie verwunden.
hat das einfach unbedingt wieder haben wollen und hat dann lange dafür gekämpft um die Marktrechte und hat das dann 2010 wieder können lancieren, die Marktrechte erwerben und dann haben wir es wieder können abfüllen und seitdem gibt es wieder Vivicola und es gibt sehr viele Leute, die sehr glücklich sind, dass sie das wieder trinken dürfen und wir sind glücklich, dass wir ihnen das liefern können.
Seit 2,5 Jahren gibt es also wieder das Vivicola. Der Christian und der Stefan Vorer haben das alte Rezept genommen und zusammen mit einem Sirup-Produzent den Sirup ausgetüftelt, der knapp 50 Jahre lang die Basis des ursprünglichen Vivicola war.
Der besteht aus, hauptsächlich natürlich aus Zucker und Aromastoff und Farbstoff, wie jeder Sirup auch, wie Himbeer- oder Zitronensirup, den Sie im Migros kaufen. Gibt es ja einen Cola-Sirup. Sie können ja auch Cola-Sirup kaufen, für die Heimclub-Soda das selber zu mischen. Und das ist beim Vivicola natürlich nicht anders und bei anderen Cola-Marken auch nicht. Das wird in unserem Fall von einer Spezialfirma hergestellt und dann wird das mit Mineralwasser gemischt.
Mit Wasser aus der Mineralquelle Knutwil im Luzernischen, wo die Fläschchen auch gerade abgefüllt werden. Das Rezept von dem Sirup, das ist und bleibt natürlich streng geheim. Ursprünglich kommen all die Cola-Getränke von der Cola-Nuss, sagt der Stefan Vorer. Und auch fürs erste Vivicola sagt man in den 30er Jahren offenbar im Aroma von dieser Nuss nachgereist.
Was ich schon mal gehört habe in Eglisau, wo wir eben auch gesagt haben, wir wollen so ein Cola-Getränk und dann tatsächlich einen Chemiker nach Afrika geschickt hat und gesagt hat, mach uns etwas mit dieser Cola-Nuss. Und der ist dann zurückgekommen und hat das entworfen und so ist Vivicola entstanden. Und Cola-Nuss kommt aus Afrika und dann ist das ja dann auch auf die alte Etikette gewandert, die man heute noch gut kennt mit dieser Landkarte und dem Schiff und den Cola-Nuss tragenden Afrikanerinnen.
Heute hat es auf der Vivicola-Etikette keine Afrikanerinnen mehr. Mit echten Cola-Nuss hat es moderne Vivicola nämlich nicht mehr viel zu tun.
Selbstverständlich hat es keine Cola-Nuss mehr drin, sondern es sind natürlich nur noch Aromen. Das ist wie es im Himbeersirup keine Himbeere mit drin hat oder im Himbeerjoghurt. Also, aber eben natürliche Aromen, das ist wahrscheinlich der wichtige Punkt. Es sind natürliche Aromen, die gewonnen werden und dann die zusammengemischt.
Allerdings, bis das Gemisch für das neu-alte Vivicola dann wirklich auch gestummen hat, hat es einiges gebraucht, sagt der Stefan Vorer. Er und sein Cousin hätten ja nicht wirklich können sagen, was für ein Geschmack das Original totsmal hatte. Drum
entscheidend sind dann einfach Zeitzeuge gewesen. Es sind Leute, die jahrelang in dieser Fabrik geschafft haben, da in Eglisau der Mineralquelle, die das Produkt dann sozusagen abgenommen haben und dann auch verifiziert haben und gesagt, ja, das ist Vivicola, das ist nicht Vivicola und so weiter, sodass man dem Geschmack wirklich ganz, ganz näher wiederkommt oder das genau trifft sogar.
Und offenbar haben sie ihn getroffen, den Geschmack. Das neue Vivicola verkauft sich gut. Immer mehr Läden, Getränkehändler und Restaurant führen das Produkt aus Eglisau, das vor allem in der Ostschweiz, im Aargau und im Grossraum Zürich. Eine 250'000 Fläschchen sind es letztes Jahr gewesen. Das Jahr werden es wahrscheinlich mehr. Trotzdem, einem Gocki und einem Pepsi wollte Stefan Vorer sicher keine Konkurrenz machen.
Also mitmischen mit der Grossen ist einfach gar keine Option. Und das geht so also gar nicht. Vivicola ist nicht wieder in die Leben gerufen worden, um jetzt irgendwie den Schweizer Markt zu dominieren, sondern wie mein Cousin gesagt hat, ich wollte es wieder haben, das wäre lustig, es wäre glatt. Und ich irgendwie dazugekommen bin, gesagt, ja gut, ich mache mit. Und that's it. Wir haben nie wollen, es ist gar kein Kultgetränk sein oder ein Szenengetränk, sondern es gibt relativ viele Leute, die einfach Freude haben an dem.
Vor allem auch Leute, die sich an ihre Jugendzeit erinnern, wenn es auf der Wanderung mit der Familie in der Gipfelbeiz dann eben ein Vivi gegeben hat gegen den Durst. Der Stefan Vorer hört einen Haufen so Geschichten von früher. Wenn die Leute ins Vivi-Café in Eglisau kommen, geht die Kaffeehausmischung oder ein Sixpack Vivicola kaufen.
Die beste Geschichte, die ich je gehört habe, war die von jemandem, der jeweils mit dem Pfarrer am Sonntag pilgern musste, sondern eine Kapelle. Und wenn sie dann schön pilgert sind und den Rosenkranz schön gebettet haben, dann haben sie nachher ein Vivicola trinken. Und darum war das dann bei ihnen das sogenannte Pilgerwasser gewesen. Das finde ich doch einen sehr guten Ausdruck.
Das Pilgerwasser aus Eglisau, das der Christian und der Stefan Vorer jetzt also wieder auf dem Markt etablieren wollen. Der Christian, 37, ist Grafiker und die meiste Zeit Südafrika. Er macht das Backoffice und Werbung fürs Vivicola. Der Stefan, 31, wohnt in Zürich und ist Teilzeit Philosophielehrer. Er macht fürs Vivi den Frontdienst, besucht also die Getränkehändler und kümmert sich auch noch ums Kaffee zu Eglisau. Das sind Cousins, so weit weg bei den Cola-Bohnen und Erlebe, sei übrigens kein Problem.
Wir haben sehr viel Kontakt, dank Internet und E-Mails und Telefon. Wir sind da ständig in Kontakt. Und Kaffee ist ein bisschen separat und dort arbeiten verschiedenste Leute, die meisten aus Eglisau, der Umgebung, die da neben dem Studium oder neben der Familie Tag, zwei, drei arbeiten.
Und auf die Frage, ob er und sein Cousin mal von ihrem Vivicola und der Kaffeehausmischung können leben, meint Stefan Vorer.
Ja, wir wollen schon leben davon, Himmels Willen. Und das können wir auch.
Neuauflage vom Vivicola am Schweizer Gocki. Das war ein Beitrag von Michael Ganz. Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Es ist jetzt gerade 5:05. Auch morgen heisst es unten grau, oben blau. Der Wetterbericht von SF Meteo mit dem Felix Blumer.
Am Abend bleibt der Hochnebel über der Region zäh liegen. Die Obergrenze befindet sich immer noch im Bereich von 1300 Meter. Morgen bleibt der Hochnebel immer noch zäh und lockert sich höchstens stellenweise auf. Die Obergrenze kommt aber doch langsam gegen die 1000 Meter durch ab. Auf den Höhenzügen vom Oberland und außerhalb vom Nebel ist es auch morgen schlicht und ergreifend schön. Morgen am Morgen zeigt das Thermometer der Limmat und dem Rhein rund 8 Grad. Am Nachmittag gibt es dann in der Nebelschicht höchstens 9 Grad, auf dem Bachtel und dem Schnäbelhorn rund 13 Grad. Am Freitag liegt zuerst immer noch Hochnebel, dann ziehen aber Wolken auf und lösen den Nebel nahtlos ab. In der zweiten Tageshälfte kommt dann langsam aber sicher Regen auf. Zwischen Zürich und Schaffhausen liegen die Höchsttemperaturen bei etwa 12 Grad.
Und vor dem Echo der Zeit mit Informationen aus aller Welt nochmal den Blick auf unsere Region und die wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Das neue Fußballstadion im Harturm ist seit heute ein bisschen konkreter. Der Zürcher Stadtrat hat das Siegerprojekt für das Fußballstadion präsentiert. Geplant sind ein Restaurant, zwei Fanlokale, 15 Logen und Platz für knapp 20'000 Fußballfans. Direkt neben dem Fußballstadion soll es auch noch eine neue Wohnsiedlung geben. Das Zürcher Stimmvolk kann voraussichtlich im September 2013 über die beiden Vorlagen abstimmen. Alles in allem kostet das neue Projekt 330 Millionen Franken. Die beiden Fußballpräsidenten, der FCC-Präsident Angelo Canepa und der GC-Präsident André Dusé, haben sich in einer ersten Reaktion begeistert gezeigt vom Projekt. Das Telekom-Unternehmen Sunrise streicht 140 Stellen, vor allem beim Hauptsitz Zürich. Wie viele Personen definitiv entlassen und wie viele Stellen durch natürliche Abgänge abgebaut werden, das ist noch nicht klar. Der Konkurrenzkampf unter der Telekommunikationsbranche werde immer härter und die Preise fallen immer mehr, begründet Sunrise den Entscheid. Das Unternehmen streicht das Jahr zum zweiten Mal Stellen, schon voran sind 170 Stellen abgebaut worden. Der Universitätsrat Zürich steht hinter der Entlassung von Christoph Mörgeli. Bei der Kündigung gäbe es keinen einzigen Anhaltspunkt für einen politischen Hintergrund. Zu diesem Schluss ist die oberste Aufsicht der Unileitung an einer außerordentlichen Sitzung gekommen. Allerdings fordert der Universitätsrat, dass die Uni in Zukunft besser kommuniziert. Und das war es vom heutigen Mittwoch. Verantwortlich für die Sendungen Peter Fritsche, am Mikrofon war Margit Meier.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.